Herzlich willkommen zur 37. Folge von Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir einmal im Monat über alles rund um den Handball-Rekordmeister THW Kiel, aber blicken auch immer wieder über den Tellerrand hinaus. Wir, das sind im Normalfall mein Kollege Jan-Philipp Wodke und ich. Hallo Jan-Philipp.
Moin Tamu.
Aber in dieser Woche haben wir auch einen prominenten Gast bei uns im Studio, nämlich Patrick Wienzek. Hallo Patrick.
Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung.
Du bist schon zum zweiten Mal bei uns, also ein Trauma hast du nicht davon getragen vom ersten Mal. Ich freue mich sehr, oder wir freuen uns sehr, dass du da bist. Du warst Kreisläufer beim THW, Abwehrspezialist, Kieler Sportler des Jahres und 38 Sachen noch mehr. Und jetzt arbeitest du in der Geschäftsstelle vom THW Kiel. Wir sprechen später noch darüber. Und fangen trotzdem erstmal an jetzt mit der ersten Rubrik, mit dem
Zebra-Formcheck.
Ich richte vielleicht die Frage gleich als erstes mal an unseren Gast. Wie ist denn die Formkurve von deiner ehemaligen Mannschaft im Moment?
Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir natürlich zufrieden, aber ich glaube gerade auch das Auswärtsspiel in Eisenach, ich glaube, da haben wir uns schon deutlich mehr vorgestellt, aber auch wenn ich jetzt irgendwie auf der anderen Seite sitze, fiebert man natürlich immer noch mit wie als Spieler und ich kann nur sagen, ich glaube, es gibt einfach so Tage, wo es halt nicht gut läuft und wir haben trotzdem in Eisenach einen Punkt geholt, von daher war es ja doch ein bisschen versöhnlich am Ende.
Mhm. Merkt man das in diesen Spielen eigentlich relativ früh, dass das ein Krampfkampf wird oder denkt man immer, irgendwann löst sich der Knoten und dann fahren wir das doch irgendwie nach Hause?
Ja, man hofft irgendwie immer am Ende, dass man doch irgendwie den Schalter umlegt und dann doch den Sieg einholt. Aber aus meiner Erfahrung, die Jungs waren ein paar Tage unterwegs. Ich durfte die Reise glücklicherweise auch planen, was nicht so einfach war. Aber man hat alles probiert, dass die Jungs so einfach wie möglich haben. Aber trotzdem, soll jetzt auch keine Ausrede sein, waren die Jungs 5 Tage unterwegs und haben schon enorme Reisestrapazen gehabt. Und von daher nimmt man sich als Sportler immer vor, dass man gut performt, gerade in Eisenach, das wissen wir alle, ist unglaublich schwer, aber an dem Tag lief halt relativ wenig und am Ende haben wir immer noch einen Punkt geholt, von daher darüber sind wir glücklich, aber natürlich, ich glaube wir als THW, wir haben schon gedacht, dass wir das Spiel gewinnen natürlich.
Ich habe mir hier bei der Rubrik wieder so ein großes Aber eingekringelt, denn eigentlich seit unserer letzten Aufnahme sieht die Bilanz mit 5 Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage gut aus, aber da gibt es doch Licht und Schatten. Also in der European League wurde der Gruppensieg mit den 4-0 Punkten, die man mitnimmt in die Hauptrunde, souverän eingefahren. Besonders das Rückspiel gegen Montpellier, 27-18, war sehr souverän. Wie ich finde, auch überraschend deutlich. Montpellier hat mich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber in der Bundesliga, da hat der THW zwar noch ein Spiel Rückstand, aber Platz 5, 21-7 Punkte, das ist natürlich nicht so richtig das, was ihr euch vorgestellt habt, ne?
Ja, natürlich haben wir immer den Anspruch, immer ganz oben mitzuspielen. Man muss aber auch irgendwie akzeptieren, dass andere Mannschaften aktuell auch gut sind und vielleicht auch ein bisschen souveräner durch die Liga geht. Ich glaube, über Magdeburg muss man, glaube ich, nicht reden. Die sind ziemlich weit vorne, aber wenn man sich auch den letzten Spieltag angeguckt hat, wo Mannschaften ihre Punkte liegen gelassen haben, also wenn ich jetzt gucke, Flensburg in Lemgo, zur Halbzeit, glaube ich, mit 7 Toren vor gewesen. Berlin in Hannover knapp noch gewonnen natürlich, aber immerhin gewonnen, aber haben vorher auch schon Punkte liegen gelassen. Von daher, das ist schon irgendwie ein Dreikampf, Vierkampf um den zweiten Platz. Von daher, klar, haben wir uns vielleicht den einen oder anderen Punkt mehr vorgestellt, aber ich glaube, so schlecht sieht das aktuell auch nicht für uns aus.
Oder eher ein Vierkampf um die beiden Plätze, Platz 2 und 3. Wahrscheinlich wird der dritte Platz ja jetzt demnächst auch bekannt gegeben als Qualifikationsplatz für die Champions League. Das würde die Sache irgendwie erleichtern, aber so richtig löst es das Problem auch nicht, ne? Also es sind weiterhin mehr Mannschaften als Plätze und jetzt die Mannschaften, die du gerade aufgezählt hast, jetzt kommen auch richtige Wochen der Wahrheit, ne? Also 6 Spiele in 17 Tagen sind schon schlimm genug, aber in Lemgo, in Magdeburg, Pokalviertelfinale in Berlin, also das ist so richtig ein Kracher nach dem anderen. Was würdest du denn sagen oder wie fällt deine Prognose aus?
Ja, ich glaube, für die Zuschauer, glaube ich, eine schöne Woche. Mhm. Ich plane natürlich auch die Reisen, von daher sehe ich immer ganz genau, wo die Jungs sein werden. Und ja, das ist irgendwie schon ein bisschen verrückt, den Spielplan, also gerade am Ende. Also ich bin natürlich auch immer viel gewohnt gewesen, aber gerade irgendwie die letzte Woche vor Weihnachten, ja, mit in Berlin spielen, dann zu Hause gegen Hannover und dann auswärts in Magdeburg und das einen Tag vor Heiligabend. Ja, das sind irgendwie Termine, zu viele gute Spiele innerhalb von einer Woche. Also irgendwie hätte man sich vorstellen können, dass das irgendwie gestreckt worden wäre, aber das war leider nicht möglich. Und natürlich sind das alles keine einfachen Spiele, gerade in Magdeburg auswärts oder Pokalspiel in Berlin, wo wir das Bundesligaspiel in Berlin gut gestaltet haben und knapp verloren haben. Aber ja, die Berliner werden auch heiß sein, unglaublich. Die wollen auch unbedingt nach Köln. Wir wollen das auch, von daher, wenn du mich jetzt fragst, was ich mir erhoffe, hoffe ich mir natürlich alles nur noch Siege bis zu Weihnachten und nach Weihnachten.
Und so geht es ja auch weiter. Ich habe schon mal auf den Plan geguckt. Also dadurch, dass ihr in der Hauptrunde der European League auch auf die SG Flensburg-Handewitt trefft, kommt es schon mal wieder zu so einer Konstellation, die man zu Champions League-Zeiten schon mal hatte, dass ihr, glaube ich, drei Nordderbys in einem Monat habt im nächsten Jahr, im März. Und da reißt es dann auch nicht ab.
Ja. Ist aber bestimmt in der Reiseplanung angenehmer, nach Flensburg zu planen, oder?
Ja, tatsächlich schon. Sabine hat auch schon gesagt, ja, der einzige Vorteil, den wir haben, ist wirklich, man muss nur einen Bus organisieren, keine Hotelübernachtung oder andere Sachen, aber
eine Raststätte raussuchen.
Eine Raststätte zum Spazierengehen rausfinden, aber
oder um die Palette Bier oder den Kasten Bier nach dem Sieg in Flensburg dann einzuholen. Wäre auch nicht schlecht.
Wäre schön, aber das plane ich lieber nicht im Vorwege, weil sowas geht immer schief.
Stimmt.
Aber ja, schon verrückt. Ich kann mich auch noch an die Zeit erinnern, wo wir gegen Flensburg innerhalb von einem Monat dreimal gespielt haben. Ich glaube, unsere Bilanz war damals positiv und ich glaube, die Bilanz aktuell, die war nicht so berauschend oder ist nicht berauschend. Von daher kann es ja nur besser werden von der Bilanz her und ich hoffe, dass wir dann das ein oder andere Spiel dann auch gewinnen werden.
Ja, der letzte Derby-Sieg liegt eine Weile zurück.
Ja, wird ihm halt wieder Zeit, ne? Also muss man ganz ehrlich sagen, da beißt die Maus ja keinen Faden ab.
Derby ist ja auch noch Zukunftsmusik. Wir sind ja jetzt noch irgendwie bei Lemgo, Magdeburg, Berlin. Ist ja auch.
Philipp Biecher sprach gerade eben von 6 K.O.-Spielen bis zum Jahresende. Davon sollte man dann tunlichst keins verlieren, wenn es K.O.-Spiele sind. Denn
wobei man meiner Meinung nach Heimspiele gegen Stuttgart und Erlangen vielleicht noch ein bisschen differenzierter betrachten
dem kann. Räumt er oberste Priorität ein, die 3 Heimspiele müssen gesichert werden. Das war der Tenor, den er gerade eben von sich gab. Und ich denke, sollte man diese 3 Heimspiele auch gewinnen, wenn wir da gerade drauf blicken, dann ist man so oder so auf jeden Fall auch am Jahresende, egal wie man in Lemgo und Magdeburg spielt, im Kampf um die Champions-League-Plätze dabei. Denn nächste Woche spielen ja auch bekanntlich Flensburg und Füchse gegeneinander. Sprich, es wird wieder jemand Punkte lassen. Und wenn man sich den Spielplan dann konkret anguckt, dann muss man auch sagen, der THW spielt in der Rückrunde noch gegen alle der, ich nenne sie jetzt mal Big Six, zu Hause.
Mhm.
Natürlich ist das kein Gesetz mehr, dass jedes Heimspiel in 2 Punkten mündet. Aber letztlich ist ja die Chance zu Hause mit einer guten Atmosphäre und vielleicht auch einem Flow, die Punkte dann zu Hause zu behalten, nicht so schlecht. Und jeder andere muss dann eben halt erst nach Kiel, während andere Vereine schon zu Hause gegen die Konkurrenz Punkte gelassen haben, gerade wenn man nach Flensburg und Berlin guckt. Und dementsprechend, ja, wenn wir dann auf die Form gucken, dann ist eine Niederlage in Berlin, die wir jetzt ja nun hatten in dem letzten Zyklus, seit dem letzten Podcast, sicherlich eine Niederlage, die aufgrund des Spiels wehtut, aber sicherlich noch nichts zerstört. Während man in der European League sicherlich erstmal gut vorgelegt hat, was der Blick ins nächste Jahr anbetrifft. Denn da hält man zusammen mit Flensburg ja alle Karten in der eigenen Hand, direkt ins Viertelfinale einzuziehen und sich womöglich 2 Playoff-Spiele dann auch zu ersparen. Was sicherlich auch dann in der Rundspieltaktung und in der Reiseplanung ganz angenehm wäre. Ich weiß nicht, was da winken würde, Playoffs schweben mir so, wo hätte es letztes Jahr hingehen können?
Ja, ich hatte, glaube ich, schon mal geguckt, das könnte dann auch sowas sein wie Elverum zum Beispiel oder ja, solche Kategorien. Jetzt zuletzt muss man ja sagen, in der European League hatte der THW eher Lospech. Das waren in der letzten und in dieser Saison zum Teil jetzt nicht so, sagen wir mal, super attraktive Mannschaften. Zugleich hat man jetzt eine Hauptrunde, in der 4 ehemalige Champions League-Sieger dabei sind, mit Montpellier, Flensburg, Kiel und Bidasoa Irun. Also es geht in den Vorrunden immer irgendwie attraktiver und jetzt in der Main Round geht es irgendwie eigentlich aber auch ein bisschen leichter, und aber da müssen die Zebras jetzt irgendwie durch. Aber bevor wir uns jetzt total verquatschen, lass uns mal zur zweiten Kategorie kommen. Das ist nämlich unser
Zebra des Monats.
Ich wette, dass wir beide, Jan-Philipp und ich, uns dieses Mal nicht einig sind. Würde aber gerne mal Patrick vorher fragen, was denn so in dem bummelig letzten Monat, also wir betrachten immer den Monat seit der letzten Aufnahme, das war jetzt in diesem Fall also in Bern, in Berlin, gegen Göppingen, gegen Ostrov, in Ostrov, in Eisenach, gegen Montpellier. Wer war denn da dein Zebra des Monats?
Ja, das ist immer schwierig, irgendjemanden rauszupicken bei so einer Mannschaft. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich auch zwei zur Auswahl. Ich glaube, Skippy, was er dieses Jahr leistet, ist schon echt enorm. Und auch in den Phasen, auch in Ostrov, kann ich mich erinnern, ich habe das Spiel nur vom Fernseher gesehen. Als er gekommen ist, dann hat er unglaublich viel Schwung reingebracht. Und das macht er halt bei jedem Spiel und geht immer rein, wo es weh tut. Aber ich glaube, der hat den Titel jetzt wahrscheinlich schon letzten Monat gewonnen. Von daher würde ich mir den
zweimal.
Zweimal.
Okay. Also letztes Mal hatten wir Philipp, weil der da gerade seinen Vertrag verlängert hatte. Davor war aber zweimal Skippy.
Okay.
Und wir haben auch schon drüber geredet, man hätte ihn dieses Mal natürlich wieder wählen können.
Also was sein Wert fürs Team angeht.
Ja, das ist auch unglaublich.
Auch jetzt wieder gegen Montpellier in den 10 Minuten, wo er nicht auf dem Feld war, stockt es etwas. Er gibt dem Spiel einfach eine Energie, glaube ich, die unfassbar ist. Und er nimmt ja auch viel Verantwortung auf sich. Dementsprechend ist er natürlich dann auch häufig beim Score hoch dabei, sowohl was Anspiele als auch Tore anbetrifft. Du hast noch einen zweiten Kandidaten tatsächlich.
Ja, aber ich glaube, weil er den Titel ja schon ein paar Mal gewonnen hat anscheinend, würde ich ihn, glaube ich, einmal an Rasmus weitergeben irgendwie, weil er hat natürlich jetzt in der Bundesliga noch nicht viel gezeigt oder noch nicht die Möglichkeiten gehabt vielleicht, aber ich glaube, dass er sich gut qualifiziert hat in der Euroleague, und ich glaube, das sehen alle. Er hat unglaublich viel Potenzial, ist ein Kieler Jung, und ich glaube, alle im Umfeld mögen seine Art, und von daher, ich sehe ihn natürlich jetzt immer vom Fernseher oder in der Halle. Ich kenne ihn noch nicht privat ganz gut, aber alles, was ich höre, ist gut. Und wie er spielt, finde ich auch gut. Und ich mag Leute, die auch in der Abwehr hart zur Sache gehen. Und das macht er halt sehr gut. Von daher ist er irgendwie persönlich mein Spieler vom letzten Monat, wenn ihr mich fragt. Aber ich entscheide ja nicht.
Das deckt sich tatsächlich komplett mit meiner Meinung. Ich habe auch gezweifelt, wen ich nehmen soll. Und habe dann gesagt, okay, ich nehme Rasmus Ankermann diesen Monat.
Ich habe dein Grinsen eben schon gesehen, während Patrick gesprochen hat. Da habe ich schon gesagt, oh Gott, 2-1, okay.
Obwohl er natürlich in der Bundesliga fast gar nicht mitgewirkt hat, aber er hat gerade diesen Spielen, wo er Spielpraxis sammeln sollte, in der European League, ja, man kann schon fast sagen, den Stempel aufgedrückt. Also er nimmt sich ja für sein Alter extrem mutige Würfe, die dann auch noch mit einer guten Quote belohnt werden. Ich glaube, er hat, wenn ich das grob überfliege, 6-6, 5-5, möchte ich mich nicht drauf verbürgen, aber das dürfte so etwa seine Quote sein, die er in
Guck
den...
Guck mich nicht so an, ich sag dazu überhaupt gar nichts, ich habe jemand anders gewählt.
Okay, dann muss ich ja in der Statistik sattelfest sein. Ich glaube tatsächlich, hatte mir das irgendwann gerade angeguckt, ich glaube allerdings vor dem Montpellier-Spiel, und wenn er gegen Montpellier 5 Tore gemacht hat, dann hat er vorher 6-6 und 5 gegen Bern und Veljko-Polski.
Aber ich habe eine Sache hinzuzufügen, denn ich war in Eisenach. Und ich war vorher auch in Ostrov Wielkopolski. Und wir alle waren ja auch in der Halle beim Spiel gegen Montpellier. Und ich finde, im Spiel gegen Montpellier hat man gesehen, wie gut es gewesen wäre, wenn in dem Spiel in Eisenach Rasmus eine Chance bekommen hätte. Denn in dem Spiel hatte der auch wirklich, wirklich ein bisschen überspielte Erik Johansson, der im Moment da alleine ran muss und sich abmüht und abrackert. Der hatte in dem Spiel eine Quote, 3 Tore aus 11 Versuchen und hatte auch eine Phase im Spiel, wo nicht mehr richtig viel ging. Und in dem Spiel hat Rasmus nämlich keine Chance bekommen. Und Philipp Jicher hat hinterher argumentiert mit der, ja, mit dieser hitzigen Stimmung und mit der brutalen Härte der Abwehr von Eisenach. Und Montpellier hat aber auch nicht ganz ohne gespielt. Und ich glaube, dass Rasmus dem Spiel was hätte geben können in Eisenach. Wie siehst du das? Ich weiß, du kannst jetzt deinem ehemaligen Trainer nicht komplett widersprechen, aber...
Nein, das würde ich auch nie tun, aber ja, natürlich, ich glaube, Philipp und Sprengi und Viktor, ich glaube, wenn man da überlegt, ich glaube, Rasmus ist noch 18 Jahre alt, ja. Und ich habe auch schon in Eisenach gespielt und die Atmosphäre auch vor dem Spiel, also auch wenn das ein toller Club ist, aber im Spiel, das ist schon sehr, sehr laut und eine besondere Atmosphäre tatsächlich. Und ich glaube, wenn sie gewollt hätten, hätten sie es machen können, ihn spielen lassen, aber ich glaube, sie wollten ihn schützen und ich kann mich an das Spiel erinnern und Erik hatte leider nicht den besten Tag gehabt, auch wenn er die Woche davor ziemlich krank war und ordentlich Kilo verloren hat. Ich glaube, dass Philipp einfach wollte, dass Erik weiterspielt und dass der Knoten vielleicht platzt und mal geht das gut, mal geht das schief und vielleicht ist es an dem Tag irgendwie schief gegangen. Und jetzt Rasmus dann gegen Montpellier. Ich glaube, die anderen Spiele, wo er auch viele Tore geworfen hat, das waren natürlich jetzt bei allen Respekt für die Mannschaften, aber nicht die besten Mannschaften. Und ja. Von daher hat er seine Sache gut gemacht. Und ich glaube, im Montpellier-Spiel hat er dann mal gezeigt, dass er vielleicht auch mal in der hitzigen Atmosphäre wie in Eisenach oder in Magdeburg oder sonst irgendeine Mannschaft doch bestehen kann. Und ich glaube, als junger Spieler ja, macht man einfach das, was gesagt wird. Und das finde ich bei Rasmus gut. Er mault nicht, er sagt nichts, er macht einfach sein Ding. Neulich habe ich ihn abends in der Halle getroffen, einen Tag vorm Spiel, und da hat er sich noch persönlich oder selber fit gemacht, aktiviert fürs Spiel. Und von daher, ich glaube, er wird seine Zeit bekommen. Und ich glaube, es wurde auch viel kritisiert, dass er nicht gespielt hat in Eisenach. Aber ich glaube, dass unsere Trainer sich da viele Gedanken machen und ihn einfach auch schützen wollen. Aber ich glaube, nach dem Montpellier-Spiel hat er gezeigt, dass man ihn auch in so Situationen auch mal reinschmeißen kann.
Und er passt, glaube ich, auch ganz gut zu der Spielart von Elias, ne? Dass dieses Tempo, dieses 1-gegen-1 und in die Lücken stoßen, das ergänzt sich offensichtlich ganz gut, ne?
Ja, das ist irgendwie auch der neue Handball, ne? Dass viel 1-gegen-1 gegangen wird. Und ich glaube, den Vorteil, den Rasmus irgendwie noch hat, er ist natürlich noch jünger als Skippy und ein bisschen größer. Skippy ist ja nicht der Größte und körperlich ist er auch schon ziemlich gut dabei und er wird noch die nächsten Jahre noch stärker. Und von daher hoffe ich mal, dass er gesund bleibt und sich weiter bei uns entwickeln kann.
Dann bleibt er womöglich aktuell noch Mr. Europapokal. Den gab es früher, glaube ich, mal im Fußball. Frank Neubert war das bei Bremen, der immer an Europapokalabenden groß auftrumpfen konnte. Und im Moment ist Rasmus dann im Moment noch Mr. Europapokal und noch nicht Mr. Bundesliga. Aber die Saison ist ja noch lang.
Wer in Eisenach auch gespielt hat, aber nicht gut, war mein Zebra des Monats. Nämlich?
Oh, da gab es einige, die nicht so gut gespielt haben. Jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen.
Gonzalo Pérez de Vargas ist mein Zebra des Monats. Manchmal kann so eine Auszeichnung ja auch sozusagen Antrieb sein oder Vorschusslorbeeren. Barack Obama hat den Friedensnobelpreis auch relativ früh in seiner Amtszeit, glaube ich, bekommen. Da haben auch viele gesagt, er hat auch noch gar nichts gemacht. Ich finde, ich habe das Gefühl und bekomme den Eindruck, dass Pérez de Vargas der Mannschaft viel geben kann, viel geben wird, dass er mit seiner unaufgeregten, aber irgendwie sehr charismatischen Art der Mannschaft helfen kann. Ich habe schon gedacht, wir sind im Märchen. In seinem ersten Spiel nach 9 Monaten Verletzungspause gegen den Bergischen HC, da hat er gleich den ersten Wurf super cool gehalten. Es blieb dann allerdings auch die einzige Parade in dem Spiel. Und auch, sieht man mal von 9 Paraden in Berlin ab, waren jetzt die Spielzeiten und die Paraden danach in den weiteren Partien jetzt noch nicht überragend. Nicht wie ein Andy Wolf gegen Montpellier mit, hilf mir kurz, waren es 18?
Auf jeden Fall Hälfte aller
50%, ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass Wolf und Pérez de Vargas wirklich in der Lage sein werden, das beste Bundesliga-Gespann zu bilden. Und ich finde, man sieht diesem Spieler jetzt schon an, was er verkörpern kann. Und darum ist er jetzt durch sein Comeback, was ja kurz vorher, vor unserem Monatszyklus war, aber da hatten wir ja einen Philipp gewählt, weil er den Vertrag verlängert hat. Darum ist er mein Zebra des Monats.
Kann ich gut verstehen. Und man muss ja auch sagen, in Berlin hat er tatsächlich ja unter Beweis gestellt, dass er wirklich schon wieder gut hergestellt ist, denn er musste in diesen 40 Minuten, die er da gespielt hat, sehr viel rennen. Denn ich glaube, in der Zeit hat Philipp Biecher fast ausnahmslos 7 gegen 6 gespielt. Das macht man ja auch mit keinem, den man mal langsam heranführen möchte.
Das stimmt. Jetzt habe ich gerade irgendwie Angst bekommen, weil ich den Vergleich zu Barack Obama gezogen habe und wir alle wissen, wer danach Präsident wurde. Also
ich dachte, hoffen du wirst jetzt den Friedenspreis von Donald Trump noch im Fernsehen, ja, genau, den er bei der FIFA skurrilerweise
den FIFA-Friedenspreis, genau. Also ich weiß jetzt nicht, wer das sein könnte, aber hoffen wir auf jeden Fall mal, dass Perez de Vargas seinen Vertrag erfüllt und noch lange in Kiel bleibt und erstmal kein Nachfolger in Sicht ist.
Und seinen Vorschusslorbeeren gerecht wird.
Ja, und dass er denen gerecht wird. So, und jetzt wird es nämlich wirklich spannend, denn jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie. Die nennen wir in diesem Fall mal
Zebras ohne Ball.
Weil Patrick Wienzek den Ball ja offiziell zur Seite gelegt hat, obwohl ich gehört habe, dazu muss man sagen, es gibt so eine Tradition, wäre vielleicht übertrieben, aber wir laufen uns manchmal nach Abendspielen beim Döner über den Weg. So eine kleine gemütliche Dönerrunde. Döner-Diaries, könnte man dazu sagen. Daher weiß ich, dass du dich trotzdem noch fit hältst. Abtrainieren nennt man das ja, ne? Wie sieht denn das da aus? Wirst du irgendwo auch nochmal auf einem Spielberichtsbogen auftauchen?
Und jetzt hast du mich erwischt tatsächlich. Nee. Also ich bin ja neuerdings tatsächlich immer jeden Montag, das ist mein langer Bürotag und anschließend noch Training in der Halle unten, bin ich bei unserer zweiten Mannschaft unterwegs und ja, von daher halte ich mich gerade irgendwie fit. Man muss auch zugeben, ich habe auch schon 5 Kilo zugenommen, die ich aber jetzt seit über einem Monat halte. Von daher glaube ich, habe ich jetzt gerade den Schwung bekommen, dass ich die Ernährung umgestellt habe wieder oder ein bisschen weniger esse, weil ja, genauso viel wie als Sportler kann man halt nicht mehr essen. Und
ich habe ja nicht gesagt, was wir alle beim Döner essen.
Naja, das liegt ja auf der Hand, was wir da essen. Ne?
Salat
werden wir nicht essen.
Wir essen Döner, du isst immer nur Salat, kann ich berichten.
Naja, ich bin immer offen und ehrlich durch die Welt gelaufen, das werde ich auch weiterhin tun. Und ich finde, mir das halt immer gut getan, auch mal schlecht zu essen. Von daher kann ich jetzt einfach sagen nach der Karriere, aber das war halt immer so ein kleines Ritual, also dass man gerade nach den langen Spielen oder wenn man um 9 Uhr spielt, also ich konnte eh nie nach dem Spiel direkt essen, also das hat immer erstmal gesagt, dann hat man eher noch ein Bier getrunken und zweites, dann hat man eh keinen Appetit bekommen und dann irgendwann hat es angefangen, hatte man irgendwie mal richtig Hunger und dann bin ich immer mit Memel, unserem Betreuer, der mich dann auch immer mitgenommen hat.
Michael Menzel,
genau,
für alle, die es nicht wissen.
Mhm. Mitgenommen und irgendwie auf dem Weg war immer so eine bekannte Fastfood-Bude. Ja, und
Etablissement.
Und da sind wir dann immer reingegangen und da hat man gewisse Leute auch immer wieder getroffen. Mhm.
Und jetzt hast du aber noch nicht darauf geantwortet, ob du vielleicht nochmal auf einem Spielberichtsbogen auftauchst. Eure zweite Mannschaft in der Regionalliga hat gerade das Kellerduell gegen den TSV Crunshagen gewonnen und könnte vielleicht auch noch so ein bisschen Einsatzkraft von Patrick Wienzek gebrauchen im Abstiegskampf.
Also wie gesagt, ich wollte der Frage einfach umgehen, aber es hat wohl nicht geklappt.
Nicht ganz.
Nee, es macht unglaublich Spaß, mit denen zu trainieren und ich kriege auch andauernd die Anfrage, ob ich nicht mal am Wochenende Zeit hätte und meine Kinder werden bespaßt, also ich muss mich nicht um irgendwas kümmern und aktuell bin ich noch in der Situation, dass ich sage, oh nee, ich freue mich auf den einen Tag, Montag in der Woche, dass ich trainieren darf, dass ich mit den jungen Leuten auch mal den Kabinenschnack halten kann und vielleicht den einen oder anderen noch was mitgeben kann, weil darauf habe ich das Gefühl, haben die am meisten Mehrwert und ja, was vielleicht irgendwann mal kommt, weiß ich nicht, aber aktuell fühle ich mich noch nicht so, dass ich auf den Spielberichtsbogen erscheinen möchte, aber ja, ich muss ehrlich sagen, das Handballspielen, die paar Monate haben mir schon gefehlt, also seitdem ich wieder angefangen habe mit Handballspielen, tun mir die Knochen oder eher die Schulter unglaublich weh, weil die das nicht mehr gewohnt ist, jeden Tag zu werfen. Das merkt man schon, aber es ist immer ein schönes Gefühl, wenn man abends dann Montagabend nach Hause fährt und man ist komplett ausgepowert und komplett müde. Auch wenn sich das gerade komisch anhört, irgendwie vermisst man das schon, weil das war ja jahrelang mein Leben gewesen und Von daher kann ich nicht ausschließen, dass ich irgendwann mal draufstehe, aber aktuell stehe ich nicht drauf und möchte auch noch nicht draufstehen.
Also es ist gar nicht mal so sehr, dass dir die Bewegung fehlt, sondern wirklich auch der Handball.
Ja, tatsächlich schon, ja. Also auch, ich glaube, das Ganze, was drumherum ist, also morgen oder sich vor dem Training dann treffen, sich schon ein bisschen aktivieren, dann dummes Zeug rumreden und dann trainieren und dann wirklich auf den Trainer zu hören und er sagt, du läufst jetzt 5-mal die Bahn hoch und runter und man diskutiert nicht, man macht einfach. Ich glaube, anscheinend fehlt mir das, ja. Mhm.
Träumst du vom Handball? Hast du schon geträumt? Von irgendwelchen Spielen oder Final Fours oder irgend sowas?
Ja, gelegentlich träumt man schon mal drüber nach, ne? Irgendwie ganz komische Träume natürlich, dass man irgendwie wach wird und doch noch Handballprofi ist, aber was irgendwie gar nicht mehr ist.
Das ist dann eher Albtraum, ja?
Nein, nicht Albtraum, aber irgendwie wieder das Gefühl von früher natürlich, ne? Also ich will mich nicht beklagen, ich habe ein tolles Leben, ich habe eine gute Arbeit und mir macht das unglaublich Spaß, was ich mache, aber ja, Handball war und ist immer noch ein Riesenteil von meinem Leben. Und wenn ich das so einfach von heute auf morgen abschütte, dann hätte ich irgendwas falsch gemacht, glaube ich.
Du schreckst also noch nicht morgens hoch und denkst, scheiße, ich habe die Abfahrt zum Bus verpasst.
Ja, tatsächlich habe ich mal geträumt, dass ich irgendwie wach geworden bin und gedacht habe, oh scheiße, wir haben Spiel und ich bin nicht zum Spiel gefahren. Und dann ist man wach geworden, ah ja, ich bin doch nicht beim Spiel und doch alles gut.
Ja, das ist gut.
Wie erlebst du denn überhaupt aktuell Handballspiele? Das ist ja schon, also gerade wenn man so emotional wie du Handball gelebt hast, dann auf einmal auf der Tribüne sitzt und weiß, dass im Zweifelsfall womöglich auch noch die Kamera auf einschwenkt. Da, ich weiß nicht, ob man sich da reglementiert und schon mal kategorisch nicht auf dem Handy rumspielt oder in der Nase popelt, aber kannst du da auch Emotionen zeigen auf der Tribüne? Oder letztes Spiel saßt du, glaube ich, in der Nähe des Ministerpräsidenten. Fängt man da an, nach links und rechts mit zu verteidigen? Oder wie läuft das aktuell?
Tatsächlich bin ich deutlich ruhiger geworden und nehme viel mehr wahr, als ich als Spieler wahrscheinlich wahrgenommen habe. Also ich war immer ein sehr emotionaler Spieler und ich habe mich unglaublich hochgepusht und wollte die Spiele immer gewinnen und jetzt bin ich in der Situation, wo ich halt nichts beeinflussen kann. Von daher, ich schaue mir das Spiel an, aber ich bin nicht jetzt derjenige, der aufspringt und unglaublich jubelt, sondern eher, ich beobachte immer gerne und gucke mir die Einzelheiten an und ich bin ja noch quasi taktisch gesehen immer noch so ein bisschen im Bilde und weiß genau, was sie gerade spielen und wie sie in der Deckung arbeiten und machen und da fokussiere ich mich drauf. Und nach den Auswärtsspielen, wenn ich die im Fernsehen angucke, dann rufe ich oft immer Memel an und erste Frage natürlich, hat alles geklappt mit dem Essen? Die zweite ist dann, ja, das Spiel war ja nicht so Bombe. Ich kann also relativ gut einschätzen, wie ein Spiel verlaufen ist und dann, ich bin irgendwie immer noch emotional, aber irgendwie, ja, wie soll ich das jetzt sagen, ich kann die Situation viel besser einschätzen, realistischer einschätzen. Und
vielleicht auch analytischer?
Wahrscheinlich auch analytischer, auch den Schiedsrichterentscheidungen gegenüber. Also Memel muss ich dann oft immer runterholen und sagen, ja Memel, aber ich glaube, in dem Moment haben wir schon Glück gehabt, was er natürlich nicht wahrnehmen kann, weil er das halt nur live gesehen hat. Und ja, von daher bin ich irgendwie abgeklärter und doch ruhiger geworden.
Auch bei Schiedsrichterentscheidungen? Also du hast ja quasi ein Bild für die Ewigkeit geprägt mit deinen Reaktionen auf gewisse Schiedsrichterentscheidungen. Da konnte man ja schon sehr genau ablesen, ob wirklich was war oder nicht.
Ja, ich habe auch mittlerweile reflektiert. Also wenn ich die Bilder von früher sehe, dann muss ich schon echt mich teilweise entschuldigen und sagen, ja, das war irgendwie nicht so gemeint. Und die meisten wussten es auch. Das habe ich auch immer schon irgendwie nach dem Spiel und vor dem Spiel oft gesagt. Ja, tut mir leid, dass ich so bin, aber ich bin einfach so emotional. Und einige haben das dann kapiert, einige im Nachhinein doch nicht. Aber ja, mittlerweile gucke ich irgendwie auch mit anderen Augen drauf, weil wenn ich sehe, wie der Handball sich entwickelt mit teilweise 38, 35, gefühlt geht das Spiel immer von links nach rechts und die müssen innerhalb von einer Millisekunde eine Entscheidung treffen, kann schon verstehen, dass die Zuschauer und dass wir als Mannschaft immer unzufrieden sind mit den Entscheidungen, aber wie gesagt, wir sind alle außerhalb. Ich glaube, diejenigen, die meckern, das sage ich auch immer bei den Spielen meiner Tochter oder bei meinem Sohn, die Leute, die sich auf der Tribüne beschweren, was der Schiedsrichter da macht, die sollen sich am liebsten alle mal selber hinstellen und das selber machen. Von daher halte ich mich da jetzt bedeckt und ruhiger, weil ich möchte den Job tatsächlich nicht machen, weil der ist unglaublich hart.
Wir standen mal gemeinsam, also unsere Töchter spielen beide Handball, dein Sohn spielt auch Handball, ne?
Ja.
Wir standen mal bei unseren Töchtern, die haben nicht gegeneinander gespielt, aber bei einem Handballspiel, wo in der weiblichen E-Jugend, glaube ich, 6 oder 7 Zeitstrafen verteilt wurden, da hatte es ein Schiedsrichter etwas zu ernst genommen mit seiner Ausbildung. Solche Dinge erlebt man dann auch, aber bist du da ganz entspannt? Also kannst du da wirklich richtig zurücktreten und und ja, dich zurücknehmen?
Jetzt in Bezug auf meine Tochter, auf meine Kinder?
Ja,
tatsächlich schon. Gut, ich bin irgendwie vielleicht abgeflacht, abgehärtet von den ganzen Jahren, die ich gespielt habe, aber ich denke mir immer, also ich glaube, meine Kinder haben es wahrscheinlich nicht leicht mit mir wahrscheinlich, weil ich immer enorm hohen Anspruch habe natürlich. Also ich tue schon alles für die, aber ich finde, Kinder können sich auch mal wehtun und der Handball ist halt ein Kontaktsport und wenn da mal was passiert, dann passiert das halt mal. Und wenn die sich wehtun, dann tut mir das natürlich unglaublich weh, aber ich weiß natürlich, wie das ist, wenn man hinfällt und teilweise die Eltern auf der Tribüne, da muss ich manchmal echt mit dem Kopf schütteln und denke, ja, also wenn man so empfindlich ist, dann sollte man lieber eine andere Sportart suchen.
Was die Emotionalität angeht, Jan-Philipp, hast du ja auch mit jemandem über Patrick gesprochen, ne?
Ja, ich habe Lukas Laube, nicht Patricks direkten Nachfolger, weil Lukas Laube ja eigentlich erst verpflichtet wurde, als sich Henrik Pekela verletzte, aber trotzdem musste er ja die Lücke, die durch Patricks und Pekes Absenz entstanden ist, füllen. Und ich habe ihn mal gefragt, was er sich ja bei Patrick abgucken konnte oder wovon er hätte lernen können. Und
lass uns doch mal reinhören.
Ja. Ich glaube, was sicherlich ist, dass wie er die Zuschauer mitgenommen hat. Ich glaube, sowas kann man fast nicht lernen. Das ist einfach eine Gabe wahrscheinlich, aber man kann es probieren. Ich probiere das. Und ich glaube, das hat man auch gemerkt, welche Energie er der Halle gegeben hat und welche Energie dann der Halle zurück, dass wir als Spieler die zurückbekommen. Und ich glaube, ja, das ist sicher etwas, was ich von ihm lernen kann. Ansonsten habe ich ja leider nicht mit ihm spielen können.
Aber gegen ihn.
Ja, das stimmt. Als Gegner war das sehr unangenehm. Aber habe ich jetzt zu wenig auf ihn fokussiert, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Ist das was, was du vielleicht auch tatsächlich dir wünscht, dass da welche in deine Fußstapfen treten können? Im Moment, wenn man sich die Mannschaft anguckt, ist Dule einer, der mit dem, also Domagoj Dovnjak, der mit dem Publikum auch spielt oder es mit reinnimmt, diese Energie gerade bei Spielen, wo es vielleicht nicht so läuft, mitzunehmen.
Emil kann das auch gut, finde ich. Emil Madsen, der im Moment leider verletzt ist. Ich finde, da wächst auch ein bisschen was nach, was die Emotionen angeht.
Also ich finde, auch Lukas, der jetzt quasi spontan zum THW kam, ich glaube, bei ihm merkt man schon, er probiert das schon zu machen und Dule sowieso. Und ich glaube, das kann man einfach nicht lernen. Ich glaube, das muss irgendwie durch die Emotionen von alleine kommen. Wenn man sich das jetzt vornehmen würde, was ich nie gemacht habe, dann, ich glaube, das würde nicht so rüberkommen. Und von daher, ich finde, unser Sport lebt davon und gerade unsere Halle auch. Und ich glaube, wir haben natürlich teilweise älteres Publikum in der Halle, ja, die teilweise sowas brauchen, damit die Atmosphäre auch größer wird. Und also mir persönlich hat das immer enorm viel gebracht, wenn irgendjemand stand. Also ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich auf der Bank war und Dule das gemacht hat. Und das bringt unglaublich viel Kraft, wenn man die Zuschauer so anpeitschen kann. Und ich glaube, das wünsche ich mir natürlich auch, dass der eine oder andere bei uns in der Mannschaft vielleicht noch ein bisschen mehr emotionaler wird, auch wenn das nicht dem Typ entspricht. Aber ich glaube, dass wir das einfach brauchen, weil das gibt einfach unglaublich viel Energie frei.
Ist dein Plan aufgegangen? Du hast uns am Anfang deiner Zeit in der Geschäftsstelle erzählt, du hattest da schon eine Siebträgermaschine aufgebaut und hast gesagt, du hoffst, dass die Spieler jetzt so ein bisschen wieder mehr den Kontakt halten zur Geschäftsstelle, dass die mal reinschauen, anklopfen und auf ein kleines Pläuschen beim Espresso. Hat das funktioniert oder gehst du doch eher lieber runter in die Kabine und triffst die da?
Also tatsächlich, ich weiß ja nicht, wie es vorher war, kommt der eine oder andere öfter mal vorbei, also gefühlt nicht alle, aber Dule ist immer einer, der kommt immer regelmäßig nach oben zum Espresso-Kaffee trinken. Und ich muss sagen, ich bin auch gerne mal unten. Also von daher, wenn ich irgendwas habe, dann gehe ich auch mal kurz runter. Ich glaube, das könnte noch mehr werden, aber ich wollte mich jetzt erstmal auf meine Aufgaben konzentrieren und mich nicht nach dem Plan der Jungs richten. Aber so kurz gesagt, ich würde sagen, dass schon mehr Leute nach oben kommen, aber damit bin ich noch nicht zufrieden. Also es sollte schon noch mehr werden.
Was hat sich da sonst so konkret für dich verändert? Also man denkt ja immer, so ein Bürojob, wenn ich das mal nennen darf, schafft viel mehr Zeit für die Familie. Du hast sicherlich geregeltere Arbeitszeiten, aber hast du auch tatsächlich mehr Zeit für die Familie? Und was verändert sich da auch in dem Zusammenspiel? Übernimmst du andere Pflichten, weil du nicht mehr über Nacht weg bist? Oder wie hat sich das für dich verändert, das familiäre, aber auch das berufliche Feld, was du jetzt beackerst, zeitlich, aber auch emotional?
Es hat sich enorm viel entwickelt. Also ich muss ehrlich sein, gefühlt bin ich klar, die Wochenenden, wenn wir kein Heimspiel haben, die habe ich halt frei. Ich kann zwischendurch Urlaub nehmen, wenn irgendwas mal ansteht oder sonstiges. Aber rein von der Zeit her unter der Woche haben meine Kinder mich schon gefragt, warum ich nicht wieder mit dem Handballspiel anfangen kann, weil irgendwie war ich ja doch früher öfter zu Hause. Es geht halt immer um die Zeit am Nachmittag. Also unsere Brotzeiten sind halt von 9 bis 5 Uhr. Man kann natürlich auch früher anfangen, dann kann man natürlich auch früher gehen. Aber da ist man ja allein von den Stunden schon öfter unterwegs und ja, dann kommt natürlich jetzt auch meine Aufgabe, auch gewisse Abendprogramme dazu, wo man den Verein natürlich repräsentiert und ich mache das auch unglaublich gerne, aber von der Zeit her bin ich teilweise echt auch viel unterwegs und wo mich meine Kinder dann am vierten Tag fragen, ja Papa, kannst du uns nicht mal auch mal abends ins Bett bringen? Habe ich gesagt, ja, ich glaube, ich muss mich noch in meinem Beruf finden, irgendwann regelt sich das alles, was ich nicht glaube, aber ich glaube, meine Kinder lernen jetzt auch, dass man, wenn man einen Vater hat, der einen normalen Job hat, dass er halt auch nicht immer zu Hause sein kann. Aber gut, ich habe das Glück, dass ich in einem Sportverein arbeite und ja, wenn irgendwas sein sollte, dass ich auch mal ja, eine Stunde früher nach Hause gehen kann. Von daher ist das alles noch neu. Ich glaube, meine Kinder müssen sich dran gewöhnen, meine Frau auch, weil sie jetzt gefühlt noch mehr Aufgaben übernehmen muss. Aber das ist ja so.
Interessant, ja, würde man wahrscheinlich erstmal gar nicht denken, aber wenn du das jetzt so erklärst, völlig logisch, ne? Ja. Ist es denn so, dass du jetzt in deiner Aufgabe, in deine Aufgaben fallen ja auch die Reiseplanung und wie du eben angedeutet hast, glaube ich, auch die Essensversorgung vor Ort mit rein. Bringst du da deine eigenen Erfahrungen mit ein und setzt da vielleicht andere Sachen um, weil du weißt, was Spieler gerne mögen oder nicht so gerne mögen. Gibt es jetzt immer nur noch Wellness-Hotels mit Hammam und Hotstone-Massagen und Buffet den ganzen Tag? Oder wie ist da dein Spielraum, den du hast?
Ja, mein Spielraum ist natürlich, wie in allen Branchen auch, es sollte natürlich nicht zu teuer werden. Ja, okay. Nein, klar, ich habe den Vorteil, ich bin gerade vom Aktiven rübergegangen und ich kenne die ganzen Abläufe und ich kenne auch größtenteils die Hotels, wo wir halt genächtigt haben und von daher fällt mir das relativ einfach aktuell, Hotels auszusuchen und natürlich dementsprechend das Essen zu organisieren. Beim Essen gibt es natürlich nicht viel Spielraum, da wird halt Sportlernahrung bevorzugt und ist halt klassische Gemüse mit Nudeln oder Bollo oder keine Ahnung was alles noch. Und von daher gibt es da gar keinen Spielraum. Das wird alles so gemacht, wie es auch vorher war. Ich habe den Vorteil, dass ich natürlich auch mit Absprache natürlich mit Philipp auch mal den Jungs irgendwie was Gutes tun kann und nach einer harten Woche auch mal was anderes bestellen kann, was vielleicht nicht so gesund ist, aber
Döner.
Schwer für 25 Leute zu liefern. Aber ja, sowas in der Art natürlich. Ja, von daher kann ich schon ein paar Sachen mit reinbringen. Aber viel Spielraum bleibt da leider auch nicht.
Und wie ist das Feedback so aus der Mannschaft? Wird er eher geneckt und gesagt, oh Piet, wo hast du uns denn geschickt hier? Oder wird er auch mal gesagt, Daumen hoch, das war mal richtig gut? Oder hält sich das nur, meistens hört man ja und man liest ja immer, was schlecht ist. Das ist ja, so sind wir ja veranlagt als Menschen gefühlt. Und kriegt man meistens dann eher das negative Feedback oder das, wo es auch überspitzt gesagt wird?
Eigentlich kriegt man nur negatives Feedback, genau. Ja. Die Jungs kennen mich natürlich auch. Ich habe immer den einen oder anderen Spaß gemacht auch. Den mache ich bis heute immer noch gerne. Und von daher kriege ich jetzt wahrscheinlich auch immer eine Menge zurück. Ich kann mich erinnern, ich glaube in Ostrovia oder in Eisenach, keine Ahnung. Bei irgendeinem Hotel habe ich auf einmal eine Nachricht bekommen, abends um 10, wo die Jungs noch irgendwie relativ spät unterwegs waren und dann spät zu Abend gegessen haben. Und da lag ich im Bett und auf einmal klingelte mein Handy und dann hatte ich irgendwie 12 Nachrichten von 12 verschiedenen Personen. Ja, danke für das tolle Essen. Und die Ironie kriegt man natürlich schnell heraus und da habe ich ja, oh Gott, da haben die mir schon einen reingehauen. Da war ich schon, die Nacht war schon schlecht, weil ich gedacht habe, okay, da lief schon einiges schief anscheinend, aber viele Sachen kann man natürlich nicht
beeinflussen. Konntest du das aufklären, was es war? Was war das für ein Essen?
Oder? Ja, ich glaube, das Essen war irgendwie geschmacklos und ja, es stand wahrscheinlich schon eine Stunde, weil die irgendwie auch eine Stunde im Stau standen und das Hotel natürlich vorbereitet war. Aber wenn man natürlich lauwarmes oder kaltes Essen isst, was dann total wässrig war.
Am Wilden Mann in Dresden auf dem Weg von Ostrov nach Eisenach.
Ne, das Essen war ganz gut, da habe ich Rückmeldung bekommen. Es war irgendwie eine Abendveranstaltung.
Aber man wird ja auch vor Aufgaben gestellt, ne? Da, ich weiß nicht, ob du dafür zuständig warst, aber als in Montpellier dann auf einmal der Flieger nicht ging und man dann tatsächlich für eine Entourage von, lass mich nicht lügen, 36 Leuten oder was ihr dann habt, noch kurzfristig Abendessen bestellen muss, das wird dann auch um eine gewisse Uhrzeit nicht mehr ganz so einfach, ne?
Ja, da war ich glücklicherweise nicht involviert. Das hat alles Sabine organisiert und ich glaube tatsächlich an dem Wochenende, das, was ich halt jahrelang nicht machen konnte, war ich wahrscheinlich spontan bei meinen Eltern in Duisburg und deswegen hatte Sabine mich da auch gar nicht informiert. Ich hatte nur am nächsten Morgen dann vom Memel irgendwie eine Nachricht bekommen, ja, wir sind jetzt unterwegs zum Flughafen. Da habe ich gefragt, wie zum Flughafen? Ihr seid doch schon in Kiel oder nicht? Und dann war es wohl einen Tag später und habe ich erst die Geschichte erfahren. Aber da war ich tatsächlich glücklich, dass Sabine mit ihrem Know-how zur Seite stand und alles irgendwie auch selber organisiert hatte.
Nochmal kurz zurück zu den Döner-Diaries. Du könntest ja die Mannschaft mittlerweile auch selbst versorgen, denn du hast ja in der Vergangenheit deinen Jagdschein gemacht. Hast du dann dafür jetzt überhaupt genug Zeit, dem Hobby nachzugehen oder lässt der Büroalltag das nicht zu?
Also tatsächlich habe ich gedacht, dass ich mehr Zeit für solche Sachen habe, aber wenn auch mal Wochenende vor der Tür steht, dann möchte ich auch gerne in die Handballhalle und meinen Kindern beim Handballspiel zugucken. Von daher, ja, bleibt das Thema Jagd leider aktuell auf der Strecke. Also ich bin trotzdem noch aktiv. Ist ja nicht nur rausgehen und sich sein Fleisch holen, sondern auch viel Pflege natürlich, Hege und Pflege. Aber ich hoffe, dass irgendwann mal die Zeit kommt, dass ich wieder aktiver sein kann und aber mehr machen kann.
Zu Weihnachten im Hause Wienzek gibt es dann einen Rehbraten aus eigenem Bestand oder aus eigener Produktion?
Tatsächlich ja. Ja, ist auch irgendwie naheliegend. Also irgendwie
wann sollen wir da sein?
Ja, ich nehme Bestellung auf. Wenn jemand was bestellen möchte, gebe ich gerne was weiter.
Man sagt das lieber nicht so laut. Das müssen wir nachher rausschneiden.
Ungängige E-Mail-Adresse.
Ja, nicht bei mir direkt melden, sondern lieber bei Tamo oder KL.
Nur bei Tamo. Ich kann die E-Mail auch gleich sonst mal, nein.
Ich nehme das alles erstmal an mich. Gut, das war sehr aufschlussreich. Jetzt sind wir schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit, aber in der Rubrik
Notizblock
müssen wir trotzdem noch einmal drauf zu sprechen kommen, was alles los war in der Vergangenheit. Das wird ja bei euch die Geschäftsstelle auch ein bisschen durchgerüttelt haben, was so alles passiert ist. Ich fasse mal einmal zusammen. Also, Wechsel im Aufsichtsrat. Marc Weinstock und Jens Binek sind zurückgetreten, nicht ganz freiwillig. Kai Kruse wurde zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Knut Hansen wird ihn unterstützen. Außerdem wird der Vertrag von Nikola Bielik nicht verlängert, der nach Kriens Luzern in die Schweiz wechselt. Benze Imre, Rechtsaußen, verlängert seinen Vertrag nicht bzw. zieht eine Option nicht. Der wechselt zum Champions League Club nach West Brem. Und weiterhin offen sind die auslaufenden Verträge und das, was damit passieren wird, von Rune Dahmke, Magnus Landin, Petter Överby und Domagoj Duvnjak. Habe ich jemanden vergessen?
Nein.
Wie sehr hat euch das denn durcheinander geschüttelt? Als Verein, als Vereinsmitarbeiter, kommt das so immer alles gleich ungefiltert bei einem an und sorgt bei einem für Sorgenfalten oder seid ihr da alle ganz entspannt?
Ja, ich glaube, wie du schon gesagt hast, ne, das waren natürlich turbulente Wochen. Ich glaube, hinter den Kulissen wahrscheinlich deutlich mehr. Und ich muss sagen, wir auch in der Geschäftsstelle und ich glaube auch die Spieler, wir haben das so gar nicht alles wahrgenommen, weil das spricht ja auch irgendwie für den THW, dass auch der Kern der interne Kern da die Gespräche führt und dass irgendwie nichts nach außen gedrungen ist. Aber natürlich Marc Weinstock, den kenne ich auch schon viele Jahre und hatte auch eine unglaublich erfolgreiche Zeit. Und von daher ja, bin ich gespannt, wie das jetzt weitergeht. Aber uns im Kern trifft das, glaube ich, jetzt noch nicht so. Also ich glaube, vielleicht wird sich das eine oder andere ändern, aber unsere Grundarbeiten, die bleiben ja immer noch die gleichen. Und für die anderen Themen, da sind immer andere zuständig.
Marc Weinstock hat euch ja auch als Vorsitzender des Gremiums durch die Corona-Pandemie manövriert. Das ist ja auch nicht ganz leicht gewesen. Und damals, glaube ich, war man im Verein auch sehr eng zusammengerückt. Ich glaube, das ist schon auch was man ihm hoch anrechnen muss und was bleibt noch von der Zeit. Ja, Jan-Philipp, was ist denn deine Prognose? Wir sitzen ja hier immer und prognostizieren. Wir haben, glaube ich, auch schon mal über die Linksaußen gesprochen. Da ist noch keine Klärung. Ja, wie geht's jetzt weiter? Wie bewertest du das?
Erste Sicherheit haben wir jetzt durch den Wechsel von Nikola Bielek bekommen, den wir ja auch fast so aufgrund der Verletzungshistorie angenommen haben. Mhm. Linksaußen ist mit Sicherheit das interessanteste Thema, weil ja beide betroffen sind, mit auslaufenden Verträgen. Und uns ja allen bewusst ist, dass der Kostendruck auf den THW, glaube ich, deutlich höher geworden ist. Das dementiert ja auch keiner. Entsprechend ist sicherlich irgendwo gerade bei den lang gedienten Spielern mit schon lange laufenden Verträgen, die immer ja nur angepasst worden sind nach Gegebenheiten, im Zweifelsfall ja sogar, wenn sie gut gespielt haben, wahrscheinlich das Gehalt nicht gerade geschrumpft ist bei der nächsten Vertragsverlängerung, ist sicherlich ein gewisses Einsparpotenzial da. Und wir haben ja schon mehrfach debattiert, welche Wichtigkeit einerseits Rune Dahmke und Magnus Landin für den THW haben, beide auf ihre Art und Weise. Und sicherlich ist es aber auch so, dass der THW ein recht teures Linksaußenduo hat. Und so zögerlich wie im Moment Vertragsverlängerungen gemacht werden, gehe ich davon aus, und der Meinung war ich ja auch schon vorher, dass man sich von einem trennen wird und womöglich eine kostengünstigere Variante und auch einen Generationssprung auf Linksaußen vollziehen wird.
Ich habe ja schon gesagt, ich halte Domagoj Duvnjak noch für unverzichtbar. Ich sehe wohl, dass die Kritik daran, wie so vielleicht sein Zenit im Angriff überschritten sein mag, nicht ganz unberechtigt ist, aber ich finde, es ist immer noch ein wahnsinnig guter Abwehrspieler und er gibt der Mannschaft viel. Er nimmt die jüngeren Spieler mit, an ihm können sich viele Mitspieler aufrichten. Also ich gehe von beiden Linksaußen aus, dass die bleiben, und Duvnjak auch, das wäre meine Prognose. Du willst dich da wahrscheinlich nicht zu äußern als Geschäftsstellenmitarbeiter, oder?
Ich höre euch gerne zu und bilde mir dann meine Meinung, aber ja, ich glaube, ich bin immer offen und ehrlich durch die Welt gelaufen und das werde ich auch weiterhin tun, und von daher hoffe ich natürlich, dass ich jetzt nicht gefragt werde, wer bleibt und wer nicht, denn ich glaube jetzt Klarheit mit dem Aufsichtsrat wahrscheinlich, und jetzt wird der Ball ins Rollen gebracht und ich glaube, jetzt wird auch wahrscheinlich irgendwann auch mal Entscheidungen getroffen, und wie sie kommen, da müssen wir uns, glaube ich, alle überraschen lassen.
Interessant finde ich aber die Frage, und da ist ja eine Entscheidung getroffen worden. Aber Nico war ja sehr wichtig für die Mannschaft. Da bricht wieder ein Führungsspieler aus der Mannschaft weg nach dir, der den Verein lange geprägt hat. Fühlt man da irgendwie anders mit? Weil ich glaube, Nico und du haben bis auf 2 Jahre, 3 Jahre? 3 Jahre früher warst du da, glaube ich, ne? Eine lange Zeit miteinander verbracht und ihr wart beide Kit innerhalb des Teams, oder?
Ja, also natürlich, man hat ja seine Mitspieler, hat man öfter gesehen wie die eigene Familie. Von daher, wir waren nicht nur Arbeitskollegen, wir sind schon alle irgendwie auch Freunde. Und natürlich wünscht man dem einen oder anderen, dass er doch länger irgendwo bleibt. Aber leider sind wir in einem Geschäft, wo das kein Wunschkonzert ist. Und ich glaube, auch Nico weiß, glaube ich, auch selber, auch wenn er unglaublich viel geleistet hat und viele gute Spiele gemacht hat, ich glaube, die letzten Jahre war er relativ häufig verletzt, und von daher, auch wenn ich es Nico unglaublich gegönnt hätte, dass er hier weiterhin bleiben darf, ja, muss man darauf achten. Und ich glaube, der Verein und dann die Trainer und der sportliche Leiter, die brauchen natürlich auch Spieler, wo man weiß, okay, sie spielen. Und wenn Nico mit seiner Akte natürlich ungesprochen guter Spieler und unglaublich viel geleistet, ja, dann wäre, wenn er nicht so oft verletzt wäre, dann wäre er wahrscheinlich noch hier geblieben. Aber sportlich gesehen muss man, glaube ich, die Entscheidung dann auch akzeptieren, auch wenn mich das persönlich natürlich traurig macht mit Nico.
den Auftrag, ein Abschiedsspiel zu organisieren, weil Nico ja auch alle Parameter erfüllt. Hast du aber noch nicht, weil du dich letztes Jahr so intensiv damit beschäftigt hast, wie man sowas durchführt und so weiter. Den gibt's noch nicht? Oder kannst du da vielleicht was erkünden?
Also ich weiß von noch gar nichts, aber wenn es so kommen würde, würde ich mich natürlich freuen, wenn ich das mitorganisieren kann. Ich habe jetzt meine Erfahrung gemacht und ja, mal gucken.
Kommen wir zum Ausblick. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Unsere nächste Aufnahme wird sein am 13. Januar 2026 ist es dann. 6 Spiele in 17 Tagen kommen jetzt noch. 3 Heimspiele gegen Stuttgart, Hannover, Burgdorf und Erlangen. Und 3 richtig knackig schwere Auswärtsspiele in Lemgo, im Viertelfinale des DHB-Pokals in Berlin und am Tag vor Heiligabend in Magdeburg. Du jetzt als Reise- und Kulinarik-Experte, ein Spiel vor Heiligabend in Magdeburg und ein Spiel am zweiten Weihnachtsfeiertag zu Hause gegen Erlangen bedeutet ja, dass die Spieler nicht werden nach Hause fahren können. Also nach Hause, damit meine ich nach Norwegen, Ungarn und wo sie alle herkommen. Denkt ihr euch da jetzt irgendwas Besonderes aus, wie man so ein bisschen als Trostpflaster so ein Vorweihnachts-, Nachweihnachts-Doppel gestalten kann?
Also ich hatte schon mal umgehört, ob irgendjemand alleine ist, weil irgendwie war das immer üblich, wenn irgendjemand über Weihnachten nicht nach Hause reist, dann hat man schon die Person immer zu Weihnachten dann irgendwie zu sich nach Hause genommen und eingeladen. Die sind alle versorgt, von daher ist schon mal gut. Die Familien sind diesmal da, weil, wie du schon, ich weiß nicht mal, ob die überhaupt an Heiligabend frei bekommen, weil der Spielplan so eng getaktet ist. Aber was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, so richtig Weihnachten genießen tut man sowieso nicht. Man ist so unter Spannung und gerade bei solchen Spielen, wo es um so viel geht, umso mehr. Von daher, was ich aus meiner Erfahrung, ist Weihnachten eh nicht so genießbar. Also die Zeit fängt dann an nach dem Erlangen-Spiel, dann holt man sein Weihnachten nach und dann hat man ein paar Tage, um runterzukommen. Aber ja, also Entspannung sieht man leider nicht. Also wir Zuschauer, wir freuen uns am zweiten Weihnachten vielleicht das Spiel zu gucken, aber als Spielersicht denke ich mir, oh, die Spiele kann man sich echt mal leider sparen, auch wenn das für viele Vereine natürlich die Hallen voll sind und die Zuschauer kommen, aber als Spieler bin ich ganz klar irgendwie der Meinung, gehören die Spiele irgendwie abgeschafft, weil irgendwie...
Philipp ja auch, Philipp Jicher sagt das auch immer, dass er das für völlig falsch hält. Mhm.
Ja, weil ich finde, also auch wenn man natürlich gut verdient und gerade kein Fußball ist und die Aufmerksamkeit höher ist, was ich auch alles verstehen kann, ist ja Weihnachten trotzdem eine Zeit, die man als Familie genießen kann. Und ich glaube, wenn man in der Familie irgendwelche Rückschläge hatte, dann weiß man sowieso, was wichtiger ist und das ist nicht der Sport. Mhm. Und von daher habe ich 16 Jahre irgendwie nie Weihnachten genießen können und jetzt fange ich mal an damit. Und das können hoffentlich irgendwann alle Spieler mal, wenn sie aufhören.
Ihr kommt dann ja in der Nacht vor Heiligabend nachts aus Magdeburg nach Hause. Dann sagtest du vielleicht, oder ihr, du bist ja wahrscheinlich dann gar nicht dabei, aber oder bist du dabei? Fährst du mit nach Magdeburg?
Nein, ich fahre nicht mit.
Die Spieler kommen dann nach Hause, dann haben sie womöglich an Heiligabend noch ein Training, aber der Heilige Abend ist ja trotzdem reserviert für die Familien. Ne? Das kann man das wenigstens ein bisschen, gerade wenn man schon Familienvater ist, genießen? Oder?
Ja, natürlich. Also wenn man die Kinder sieht und die sind glücklich, wenn die ihre Geschenke bekommen, wie das heutzutage ist, dann ist man natürlich auch glücklich, aber wie gesagt, diese Tage davor, diese Anspannung auf Weihnachten, die gibt es nicht. Aber wenn man natürlich immer den Heiligen Abend immerhin hat und man kann gemeinsam mit seiner Familie, wenn sie da sind, zusammen essen, dann ist schön. Aber ich kann mich an viele Jahre erinnern und ich weiß nicht, wie es denen teilweise heute geht. Da sind wir am ersten Weihnachtstag auch nach Balingen gereist und dann haben wir den ersten Weihnachtstag abends in einem Restaurant verbracht, ohne die eigene Familie, natürlich mit seinen Mitspielern und teilweise Freunde und das ist schon was anderes.
Was ändert sich denn für dich konkret dieses Jahr? Musst du jetzt den Baum mindestens aufbauen oder auch schmücken? Oder welche Rollen hast du auf einmal im Hause Wienzek in der Vorweihnachtszeit, die eigentlich nur familiär sind und nichts mit Handball zu tun haben, weil du
da bist? Rehbraten. Denk an den Rehbraten. Aber
der muss doch geschossen werden, oder?
Nee, der ist schon in der Truhe. Aber ich bin tatsächlich... ich habe Weihnachten immer gemocht, auch wenn ich das nie genießen konnte, aber ich war immer derjenige, der zuständig war für die Beleuchtung draußen und drin. Von daher hatte ich diesmal ein bisschen mehr Ruhe, konnte dabei auch mal einen Glühwein trinken, so wie es sich irgendwie gehört. Und ja, aktuell genieße ich auch mal den Sonntag und dann auch mal einen ruhigen Sonntag und mal durchschlendern und nicht irgendwie im Kopf zu haben, okay, vor Weihnachten spielen wir noch, am zweiten Weihnachten spielen wir noch. Also auch wenn ich am zweiten Weihnachtstag in der Halle bin, trotzdem habe ich nicht diese Anspannung, wie ich die als Spieler hatte. Aber ja, ich fange jetzt gerade an, meine Ritualien quasi zu erneuern und ja, ein bisschen weihnachtlicher zu werden.
Ich muss gerade an den Film Schöne Bescherung mit Chevy Chase denken, wo diese ganze Beleuchtung und der Baum irgendwann in Flammen aufgeht. Kennt ihr den?
Das ja, ist, ich kenne den natürlich.
Wenn Patrick von Innen- und Außenbeleuchtung redet, dann kommen bei mir sofort Bilder im Kopf. Sonst wäre das also so gewesen, dass, sagen wir mal, Junggesellen in der Mannschaft dann im Hause Wienzek zu Gast gewesen wären zum Essen? Oder weil du sagtest, einige, die alleine sind?
Ja, das kam das ein oder andere Mal vor, tatsächlich, ja. Aber diesmal bin ich ja nicht mehr im Kern der Mannschaft. Also ich hatte mal umgehört, aber alle sind gut versorgt.
Sind gut versorgt, das ist gut.
Aber ich denke, dass Dule oder andere auch gewisse Leute wahrscheinlich aufgenommen hätten.
Die können sich sonst alle bei uns melden. Bei uns läuft ja auch der ganze Rehbraten dann auf.
Wenn wir irgendwann aus Magdeburg zurückgekommen
sind. Genau, wir müssen ja auch, genau. Ich wollte übrigens auch ein bisschen für Verständnis für unsere Situation werben, weil du gerade sagtest, nach Balingen und dann am ersten Weihnachtstag, auch ich saß da irgendwo in einem Hotelrestaurant in Fellbach ganz alleine und habe Entenbraten mit Rotkohl gegessen oder so. Also wir sind ja meistens auch in einer ähnlichen Situation, auch wenn wir nicht spielen müssen.
Okay, ja, aber mittlerweile sieht man, wo ihr dann teilweise mitreist, also von daher kann ich jetzt auch sagen, Respekt dafür.
Danke.
Aber
jetzt fühle ich mich wohl.
Jetzt kann Weihnachten kommen.
Ja, jetzt kann Weihnachten kommen. Also, wir haben schon gesagt, 6 Spiele in 17 Tagen. Am 13. Januar nehmen wir auf. Am 15. Januar beginnt dann die Handball-Europameisterschaft in Dänemark, Schweden und Norwegen.
Wer wird Europameister? Ganz gewagten Tipp vielleicht?
Gewagten Tipp? Also ich glaube, dass Deutschland ganz gute Chancen hat. Von daher, ich glaube Deutschland, ja.
Deutschland wird Europameister.
Ja, ich bin dafür, ja.
Und dann noch ein kleiner Tipp mit Andi Wolf, mit Lukas Zerbe und auch mit Rune Damke?
Ja, ich hoffe, so viele Zebras wie möglich. Also, wenn alle drei dabei sind, sehr gerne.
Ja, Deutschland wird Europameister. Das ist meine Aussage. Das finde ich gut.
So.
Das müssen wir nochmal hervorholen bei der Aufnahme im Januar.
Ich weiß nicht, ob ich
darauf wetten würde. Ansonsten, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer empfehlen wir jeden Donnerstag unseren Newsletter, schwarz auf weiß, das THW-Update. Wir empfehlen unseren WhatsApp-Kanal, THW Kiel News. Und bei Fragen, Anregungen, Rehbratenbestellungen, Kritik und Wüstenbeschimpfung empfehlen wir wie immer die E-Mail-Adresse sportredaktion@kieler-nachrichten.de. Das war eine richtig nette, kurzweilige Aufnahme mit dir, Patrick. Vielen, vielen Dank, dass du zum zweiten Mal bei uns warst.
Dem kann ich mich nur anschließen.
Du bist der Erste, der wiedergekommen ist.
Ja, das wollte ich gerade fragen, ob ich der Erste bin, der zweimal kommen durfte.
Du bist der Erste, der wiedergekommen ist. Das ist
danke.
Ja, bleibt uns noch allen, die zugehört haben, ganz schöne Weihnachtstage und Vorweihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Wir sind am 13. Januar wieder da.
Auch dem schließe ich mich an.
Patrick, nochmal vielen Dank. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.